grundsätzlich gilt natürlich erstmal alles, was ohne irgendwie sofortige medizinische Versorgung zum Tod oder zu schweren bleibenden Schäden führen könnte, ist ein Notfall, bei dem du sofort zum Tierarzt gehen solltest. Ne? Das ist, ich denke, das ist klar. Es ist sowas wie Atemnot, schwere Blutung, Vergiftung. Ne? Da fährst du sofort los, egal wie schlimm es ist. Aber es gibt eben auch Dinge, die erstmal gar nicht so offensichtlich sind. Sowas wie Augenverletzung. Ne? Da sollte man auf gar keinen Fall abwarten. Die Augen verzeihen nicht so wahnsinnig viel. Oder genauso, wenn der Hund keinen Urin absetzen kann. Oder eben weniger als normal. Auch da bitte auf keinen Fall warten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk. Auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast spreche ich über Erste Hilfe und gerade auch vor den Feiertagen, was da gefährlich für die Hunde sein kann, welche Gifte da warten können bezüglich Lebensmittel, Pflanzen und so weiter. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe mir Iris eingeladen, Iris von Fellomed. Und ja, sie ist Tierärztin und der Bereich Erste Hilfe liegt ihr ganz besonders am Herzen. Aber wir starten erstmal mit dem Mythos der Woche. Mein Hund liebt Menschen, deshalb sind Familienfeiern für ihn auch gar kein Problem. Also ich habe mir diesen Mythos natürlich ausgesucht, weil er so gut ist, um da mal genau und differenzierter drauf zu gucken. Grundsätzlich ist es natürlich unbenommen schon mal ein absoluter Vorteil, wenn du sagen kannst, hey, mein Hund liebt Menschen. Es gibt ja durchaus auch Hunde, die sagen so, mein Mensch reicht mir und alle drumherum wird mir dann doch zu viel. Also es ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Und jetzt kommt aber das Aber. Solche Familien feiern, gerade wenn man dann halt sagt, da trifft man dann vielleicht auch Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, die man nur super selten im Jahr sieht und dann auch noch in der Menge oder auch in Reihe. Also da kommt dann wieder so diese Summation. Da gibt es nicht wirklich Entlastungstage dazwischen. Also gerade wenn ich mir jetzt die Weihnachtsfeiertage anschaue, 3 Tage in Folge meistens und dann kurz darauf schon wieder Silvester, also da muss man dann einfach gucken, wie kann ich meinem Hund da Freiräume schaffen und wie kann der auch mal zwischendurch durchschnaufen, so wie vielleicht auch viele Menschen. Gerade auch wenn dein Hund an Silvester mit dem Feuerwerk dann auch Probleme hat. Der Verkauf beginnt ja dann doch vor Silvester leider und auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, wir wissen alle, dass es anders abläuft, und dass es einfach schon ab dem Verkaufstag so ist, dass die Hunde sich erschrecken und dass die Hunde darunter leiden. Und dann haben wir da erneute Summation. Also, du kannst dir merken, diese Summation der Dinge, ja, Reize, alles, was so auf die feinen Sinne unserer Hunde da einprasselt, das macht dann eben diesen riesigen Unterschied. Ja, dass es so viel ist, nicht vielleicht auf einmal, sondern immer wieder, ohne dass richtige Pausetage dazwischen sind. Grundsätzlich, du kennst deinen Hund am besten. Welcher Sinneskanal ist bei ihm dann so ganz extrem ausgeprägt? Ja? Und woran merkst du vielleicht auch schon, dass dein Hund in Richtung Überreizung kommt? Einige Hunde möchten dann nicht mehr so wirklich angefasst werden oder erschricken plötzlich. Ja, dass sobald man sie berührt, dass sie so richtig, was ist jetzt los? Weil die Körperoberfläche immer sensibler wird, weil man so überreizt ist. Andere Hunde kommen ganz schwer zur Ruhe und ja, ich sage dazu immer so, dieses nach müde kommt doof und man merkt richtig irgendwie, der kommt gar nicht in den Tiefschlaf, der Hund, und der hat richtig Schwierigkeiten damit. Dann gibt es welche, die fangen an viel häufiger zu bellen, weil sie jedes Geräusch wahrnehmen, ja, weil sie auf einmal auf die kleinsten Geräusche reagieren. Also da einfach mal schauen auf, ja, welche Sinne dein Hund dann reagiert und was auch die Vorboten sein können, dass dein Hund eventuell doch überreizt ist oder überreizter, als dir überhaupt bewusst ist. Es ist ja an den Feiertagen, um die Feiertage auch echt frustig für einen Hund. Hey, es riecht verdammt gut. Irgendwie hat alles mit diesen Feiertagen mit Essen zu tun. Dann wird vielleicht auch nicht so aufgepasst. Es fällt öfter mal was runter, was dann auch dazu führt, dass der Hund sehr auf Hab 8 ist und immer mitbekommen möchte, wo was runterfällt und dadurch weniger Ruhephasen hat. Und es ist natürlich auch frustig, ja, da fällt was runter, ich darf nicht. Es riecht überall, hey, da auf dem Tisch würde ich gerne mal gucken und richtig hinschnuppern oder auch mal die Zunge ausfahren. Darf ich natürlich auch nicht. Also, Erregungslevel ist dadurch schon höher. Wir müssen es uns immer vorstellen, Frust macht Stress. Ja, das Stresssystem gerät da richtig in Wallung, wenn der Hund frustriert ist. Oftmals dann auch fehlendes Verständnis für die Körpersprache. Also, dass so diese kleinen, feinen Körpersignale nicht wahrgenommen werden und dann eben doch über die Grenzen des Hundes gegangen wird. Und auch hier wäre dann wieder so ein Summationseffekt. Wenn du dir so vorstellst, du probierst jetzt das dritte Mal zu sagen, ja, ich mag das nicht oder ich möchte das und irgendwie versteht man dich nicht und macht weiter. Super anstrengend, total nervig, total frustrierend. Und ja, das musst du dir dann da aus Hundesicht vorstellen, der vielleicht auch gewöhnt ist von dir. Hey, ich werde sofort verstanden, mein Mensch guckt auf die feinen Körpersignale und dann auf einmal sind da ganz viele Menschen, die darauf nicht reagieren und ich habe es viel schwieriger und das ist anstrengender und vielleicht kriegst du dann auch gar nicht so mit, hey, was sendet mein Hund da gerade für Signale, weil du abgelenkt bist. Ja, also so dieses auf die Körpersprache achten finde ich ganz, ganz wichtig zu den Feiertagen. Der Tagesablauf ist meistens ganz anders. Ich habe gerade schon gesagt, die wollen alles mitbekommen dann auch. Und gerade die Hunde, die so Party-People sind und die wollen einfach dabei sein. Und dann kommt nach müde, kommt doof. Die sind dann auch irgendwann überreizt, völlig fertig und man kriegt es gar nicht so mit. Also da vielleicht gucken, wie kannst du deinem Hund sonst auch zu Tiefschlafphasen verhelfen, dass du vielleicht dich mal zurückziehst oder sowas. Wir können eine Unterforderung und gleichzeitig eine Überforderung haben, wenn wir da mentale Überforderung sehen und vielleicht körperliche Unterforderung, dass der Hund nicht genug Bedürfniserfüllung hat in der Zeit, sonst viel mehr Auslauf bekommt oder umgekehrt. Ja, auf einmal geht man viel größere Strecken, weil man macht diese klassischen Verwandtschafts- und Feierspaziergänge dann alle zusammen und das ist der Hund gar nicht gewohnt. Also da nochmal gucken. Ja, dieses Thema Unterforderung und gleichzeitig aber überfordert sein, das ist ja mal so ein bisschen, wie geht das? Es ist halt, ne, das Mentale und das Körperliche muss man da getrennt betrachten. Und sich auch nochmal klar machen, dass wenn Beißvorfälle stattfinden, dann in der deutlichen Mehrzahl innerhalb der eigenen Familie. Ja, so dass es eben Verwandtschaft ist, nähere, weitere Verwandtschaft, die man halt ab und zu mal sieht, so nach dem Motto, oh, wir kennen uns ja. Und gleichzeitig ist eben doch, die Körpersprache wird nicht gelesen, der Hund wird übergangen und so. Und das ist sehr, sehr fordernd. Genau, in diesem Sinne, ich habe einen Feiertagsbundle, einen 0-Euro-Feiertagsbundle und das passt einfach perfekt dazu. Ich packe den Link in die Shownotes. Wie gesagt, für 0 Euro kannst du dir das runterladen. Da bespreche ich auch nochmal die Leiter der Kommunikation, auf was du achten kannst. Gib dir Impulse, wie du solche Feiertage gestalten kannst, dass dein Hund da wirklich auch mit passender Auslastung und nicht Überforderung rausgeht und ja, wie du deinen Hund unterstützen kannst. Du kriegst ein Workbook, du kannst dir Downloads ausdrucken und vielleicht die auch mitnehmen, gerade so die Leiter der Kommunikation und hängst die da dann an den Kühlschrank, dass sich das jeder ein bisschen angucken kann und deinen Hund vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt. Wäre schön. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo Iris, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, klar, gern. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Iris, ich bin Tierärztin und ich lieb's, mein Wissen über Hunde- und Katzenmedizin weiterzugeben. Deswegen habe ich vor einigen Jahren erst Fälle.de gegründet. Das ist so eine Tiergesundheitsseite mit ganz vielen Infos zu Krankheiten und Symptomen. Und ich habe mich seitdem auch ordentlich auf Social Media breit gemacht. Und dort versuche ich eben Hunde- und Katzenhalter genau möglichst humorvoll und leicht verständlich über Tiergesundheitsthemen aufzuklären und so ja ihr Wissen ein bisschen zu erweitern. Und weil die Formate da eben manchmal einfach nicht so richtig reichen, sind letztes Jahr dann auch noch Online-Kurse dazu gekommen, wo ich allen Tierhaltern da draußen möglichst unterhaltsam und auch interaktiv zum Beispiel eben die erste Hilfe weiterbringen, näher bringen will.
Gleich mal vorweg, alle Links zu Iris, auch zu Philomed, findest du in den Shownotes. ja, also du hast ja schon gesagt, Erste Hilfe, mein Stichwort, ich muss reingrätschen. Ich finde, Erste Hilfe war und ist nicht nur beim Menschen wichtig. Ne? Mhm. Beim Menschen ist das ja schon so völlig normal. Und auch tatsächlich, was ich ganz toll finde, sobald man ein Baby bekommt, bekommt man auch ganz viele solcher Baby-Erste-Hilfe-Kurse. Mhm. angeboten und merkt auf einmal, dass da auch ganz viel am Markt ist. Aber so für unsere Haustiere noch gar nicht so viel, dass man das Gefühl hat, es ist so allgegenwärtig, ne? Total. Aber ich finde es extrem wichtig, vor allem, und das müssen wir so drastisch sagen, wie es einfach ist, seit in der Tiermedizin die Kliniken wegsterben. Mhm. Es ist einfach noch mal wichtiger. Ja, die Anfahrt, die kann einfach mittlerweile sehr, sehr weit sein. Also da brauche ich nur hier bei mir gucken, ne? Ich muss nach München fahren. Und ich meine jetzt gar nicht so was Krasses wie, ja, keine Ahnung, Wiederbelebung. Lass uns einfach mal ganz, ganz vorne anfangen. Bei sowas wie, was ist überhaupt ein Notfall und was nicht? Denn die zu wenigen Kliniken sind ja doch oftmals dann auch mit sowas beschäftigt wie, mein Hund hat das seit 2 Wochen. Warum wartet man da 2 Wochen und kommt dann irgendwie in Notdienst? Mhm. Und damit sind die echt überlastet. Ne? Ich sehe das immer mehr, dass die Kliniken auch aufklären, hey, was ist ein Notfall und was nicht? Und deshalb starten wir mal da. Was ist denn ein Notfall?
Ja, grundsätzlich gilt natürlich erstmal alles, was ohne irgendwie sofortige medizinische Versorgung zum Tod oder zu schweren bleibenden Schäden führen könnte, ist Notfall, bei dem du sofort zum Tierarzt gehen solltest. Ne? Das ist, ich denke, das ist klar. Es ist sowas wie Atemnot, schwere Blutung, Vergiftung. Ne? Da fährst du sofort los, egal wie viel Uhr es ist. Aber es gibt eben auch Dinge, die erstmal gar nicht so offensichtlich sind. Sowas wie Augenverletzung. Ne? Da sollte man auf gar keinen Fall abwarten. Die Augen verzeihen nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Oder genauso, wenn der Hund keinen Urin absetzen kann. Oder eben weniger als normal. Auch da bitte auf keinen Fall warten. Und ja, nicht zuletzt auch, wenn der Hund eben unter starkem anhaltenden, vielleicht sogar blutigen Durchfall oder Erbrechen leidet und anfängt eben auszutrocknen, da ist dann ebenfalls definitiv der Zeitpunkt gekommen, wo man gehen sollte. Jetzt natürlich noch irrsinnig viel mehr, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle ansprechen wollen. Da sind wir dann noch ziemlich lange beschäftigt. Aber vielleicht noch was, was eben keine Notfälle sind.
Genau.
Da hast du ja gerade schon gesagt, ja, sowas wie, ich habe gesehen, dass mein Hund dringend geimpft werden muss.
Ja.
Das gibt es leider im Notdienst. Das ist natürlich kein Notfall. Oder eben, mein Hund hat seit 3 Wochen unverändert, in Anführungszeichen, Durchfall. Oder seine Medikamente sind alle, auch für sowas kommen die Leute. Also bitte einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und ich finde immer ganz hilfreich, wenn du überlegst, ob du im gleichen Fall zum Notdienst gehen würdest. Also wenn du jetzt oder dein Kind betroffen wäre. Und wenn du das nicht machen würdest, dann muss dein Hund wahrscheinlich auch nicht in den Notdienst. Weil wie du schon gesagt hast, die Notdienste sind halt einfach total überlastet. Deswegen, ja, auch wenn es irgendwie bequemer ist, bitte wirklich nicht wegen solchen Nicht-Notfällen hingehen. Und wenn man sich nicht sicher ist, was ja total in Ordnung ist, also kein Hundehalter muss das ja alles genau wissen, dann einfach vorher anrufen und die Lage schildern und mal fragen. Kann man ja auch einfach machen.
Du hast jetzt das Stichwort auch Durchfall genannt, dann lass uns doch so ein paar Sachen durchspielen. Mein Hund hat Durchfall. Mhm. Was und vor allem, wann sollte ich was tun?
Ja, das ist so der Klassiker, ne? Und das ist auch wirklich einer der häufigsten Gründe, wieso Hunde in der Praxis vorgestellt werden. Gerade wenn man so ein Exemplar hat, das draußen gern irgendeinen Schmarrn frisst. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass die meisten Fälle von Durchfall wirklich erstmal kein Notfall sind. Weil ganz oft legt sich das so nach 1-2 Tagen wirklich von allein wieder. Das heißt, wegen einem unkomplizierten Durchfall, bei dem es dem Hund sonst gut geht, wenn er sonst frisst und keine Schmerzen hat, muss ich erstmal nicht zum Tierarzt. Das kann ich echt mal so 1 bis vielleicht 3 Tage aussitzen und einfach darauf achten, dass der Hund viel trinkt und ihm auch Schonkost geben. Anders sieht die Sache dann aber natürlich aus, wenn der Durchfall eben wirklich länger anhält oder sehr wässrig und häufig ist und der Hund halt dann schnell dehydrieren kann. Oder wenn der Durchfall blutig wird oder der Hund schlapp, schmerzhaft oder ausgetrocknet wird oder halt noch irgendwelche anderen Symptome hat, dann sollte ich ihn unbedingt wirklich zügig beim Tierarzt vorstellen und eben auch nicht warten. Und genauso übrigens auch, wenn es sich um Welpen handelt, weil die sind einfach noch ein bisschen empfindlicher. Ne? Die können echt schnell kippen und austrocknen. Da sollte man tatsächlich nicht so lange warten, sondern lieber ein bisschen früher zum Tierarzt gehen.
Ja, beim Senior dann das Gleiche, gell? Wie beim Menschen quasi auch.
Ja, genau. Oder bei vorerkrankten Hunden, die halt einfach ein bisschen empfindlicher sind.
Mhm. Und beim Erbrechen, wie ist es da? Was und wann sollte man da was tun?
Ja, also grundsätzlich ist auch da so, wenn der Hund jetzt nur 1-2 Mal erbricht und es ihm sonst wirklich gut geht, erstmal wirklich entspannt bleiben. Wahrscheinlich hat er irgendwas nicht so gut vertragen, hat vielleicht auch wieder irgendeinen Schmarrn gefressen und einen Futterwechsel, wie auch immer. Aber da ist es schon ein bisschen so, also wenn das anhält oder eben sehr stark ist oder auch hier wieder blutig ist oder es dem Hund sonst irgendwie schlecht geht, also wenn er lethargisch ist oder Schmerzen hat, dann bitte auf jeden Fall direkt beim Tierarzt vorstellen. Und ganz besonders gilt es, wenn der Hund zwar versucht zu erbrechen, aber nichts kommt. Also das ist so der Klassiker, gerade in Kombi mit Unruhe, Bauchschmerzen und einem aufgeblähten Bauch für einem Symptom für eine Magendrehung. Und die ist natürlich ein absoluter lebensbedrohlicher Notfall. Mhm. Also Erbrechen, ohne dass was kommt, gerade in Kombination mit anderen Symptomen noch unbedingt sofort losfahren.
Und so eine Schnittverletzung an der Pfote, das passiert ja auch echt oft. Was schlägst du da vor, was man wann tun sollte?
Da müssen wir einmal kurz zu den Basics gehen, weil bei allen schmerzhaften Geschichten erst einmal bitte unbedingt an die Eigensicherung denken. Das hören viele nicht so gerne, aber gerade bei größeren Verletzungen oder wenn es halt wirklich wehtut, im Zweifel wirklich einen Maulkorb oder eine Maulschlinge anlegen. Mhm. Auch wenn man sich wirklich sicher ist, dass der Hund nie beißen würde. Ne? Wir kennen beide solche Fälle, wo man sagt, hey, der Hund würde nie was tun. Und dann ist am Ende doch gut, dass ein Maulkorb drauf war. Also wirklich das bitte nicht unterschätzen. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie umfangreich ist die Verletzung. Also wenn es jetzt wirklich nur ein kleiner Kratzer ist oder ein echt flacher Schnitt, dann kannst du die Wunde einfach desinfizieren oder wenn sie verschmutzt ist, zum Beispiel in einem Eimer mit Seifenwasser reinigen, dann gerne noch eine Wundsalbe drauf machen. Ich persönlich schwöre da auf Honigsalbe, das finde ich den absoluten Knaller, weil das ist wundheilungsfördernd und antibakteriell. Und dann, und das ist was wirklich, wirklich wichtig ist, gerade an den Pfoten, du musst deinen Hund unbedingt vom Schlecken abhalten. Also ein Halskragen, eine Socke, ein Hundeschuh, was auch immer nötig ist. Weil sonst kann aus so einem kleinen Kratzer echt schnell eine viel größere Geschichte werden. Und das muss einfach nicht sein. Ein Pfotenverband, bin ich dagegen zumindest für so längere Zeiten kein großer Fan von. Weil da kann echt so viel schief gehen. Da kann die Wunde drunter ja so richtig vor sich hinschweren. Der Pfotenverband kann zu eng sein, gerade wenn man sich da vielleicht nicht so gut auskennt und. Mhm. Deswegen ja für einen kurzen Transport. Also sagen wir mal, dein Hund hat sich draußen im Wald irgendwo geschnitten und du musst ja jetzt irgendwie zum Auto kommen oder zum Tierarzt kommen. Ja, dann kannst du natürlich einen Pfotenverband drauf machen, gerade um die Wunde zu schützen und die Blutung zu stillen. Aber bei kleinen Wunden eben nicht ohne Not einfach einen Pfotenverband und eben auch nicht für längere Zeit. Das kann wirklich einfach in die Hose gehen. Ansonsten einfach die Wunde beobachten. Ja,
da habe ich auch, ich glaube, wir alle schon, wer weiß, was alles gesehen, gell? Wenn man dann eben keine Zwischenpolsterung macht, alleine da bei den Krallen, wie das dann aussieht. Das ist so heftig, wenn unten die Pfötchen zu eng zusammengebunden wurden. Ja, da macht man es quasi nur schlimmer.
Ich habe sogar schon Fotos gesehen, da hat es tatsächlich ein Chirurg in Pfotenverband gewickelt und hat das leider nicht ganz richtig gemacht und der hatte dann riesig Druckstellen und so. Also Pfotenverband, das wirklich, es sieht so leicht aus und natürlich zeige ich in meinem Erste-Hilfe-Kurs auch, wie es geht, aber wirklich nur mit Vorsichtsmaßnahmen einsetzen.
Ja. Red weiter, ich hatte jetzt gerade dich unterbrochen, du wolltest gerade noch was.
Alles gut, und wenn es halt jetzt, gut, das war jetzt der einfachste Fall, so ein kleiner Schnitt, wenn es jetzt eine größere Geschichte ist, die wirklich ordentlich blutet, dann ist natürlich das Gefährliche erstmal der Blutverlust und da muss ich dann natürlich erstmal die Blutung stillen und am einfachsten ist da einfach ein bisschen auf die Wunde zu drücken, im Idealfall mit einer sterilen Kompresse, wenn man die jetzt beim Spaziergang vielleicht nicht unbedingt dabei hat, was natürlich toll ist, wenn man ein Verbandset dabei hat, aber falls nicht, muss ich nehmen, was ich habe. Ein Taschentuch, eine Damenbinde, zur Not kann ich sogar eine Socke nehmen. Weil im Zweifel, wenn die Blutung jetzt wirklich stark ist, gilt Blutstillung vor Keimfreiheit. Also das ist hilft uns allen nicht, wenn der Hund verblutet, aber es ganz so schön keimfrei war. Und dann auch, wenn die Blutung steht, natürlich unbedingt trotzdem zum Tierarzt gehen, um die Wunde versorgen zu lassen. Und vielleicht sogar, wenn du kannst, den Hund beim Transport tragen, damit die Wunde eben nicht weiter, aufklafft und weiter blutet, sondern schön, zum Stillstand kommt.
Ja. Dann habe ich noch auch so einen Klassiker, mein Hund wurde von einem anderen Hund gebissen. Wie sollte man da am besten umgehen?
So die Horrorvorstellung, gell, was es da alles gibt. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Es kommt halt jetzt sehr darauf an, wie sehr der Hund verletzt ist. Weil das kann ja nur in Anführungszeichen ein paar Bisswunden sein, aber auch wirklich schwere innere Verletzungen. im Brustkorb und so weiter. Deswegen so ein bisschen schwierig pauschal zu sagen, aber auch hier erstmal wirklich Eigensicherung. Das ist wirklich so ein richtig gefährlicher Fall, dass man gebissen wird. Leine dran machen, damit der Hund auch nicht weglaufen kann. Und dann erstmal kurz die Lage checken. Was ist überhaupt verletzt? Wie geht's dem Hund? Atmet er? Blutet er stark irgendwo? Ist natürlich jetzt schwierig, das en Detail zu besprechen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Hund hat nur, in Anführungszeichen, eine Bisswunde. Ja?
Genau, so. Ich sage jetzt mal, das, was eher alltäglich ist, dieses Biss, Gegenbiss. Ich sehe irgendwo so ein Löchlein und es blutet ein bisschen.
Genau. Und da, auch wenn es unspektakulär aussieht, bitte unbedingt zum Tierarzt gehen. Da werden euch alle Tierärzte dieser Welt ein Lied von singen können, dass jeder Hunde- und Katzenbiss wirklich medizinisch versorgt gehört, weil das Problem ist, dass Zähne ganz schön besiedelt sind mit Bakterien. Ja, und auch wenn man sich jeden Tag die Zähne putzt, also ich glaube, wir Menschen machen sogar schlimmere Bisse, was ich mal gehört habe.
Genau. Bin mir ganz sicher. Doch, habe ich auch gehört.
Schon, gell?
Ja, absolut. Ja, genau.
Und wenn dann diese Zähne halt in der Haut versenkt werden, dann, also gerade so spitze Hunde oder noch krasser Katzenzähne, das ist so der Klassiker, dann bringt diese Keime halt ganz tief ins Gewebe ein. Und dann kann das da vor sich hin, ja, können die Bakterien sich vor sich hin vermehren. Das kann wirklich zu einer massiven Entzündung führen. Also was ich da schon Bilder gesehen habe, es gibt so eine Tierarztgruppe auf Facebook, wo solche Sachen dann immer ganz gerne geteilt werden. Mhm. Und das sind wirklich kreiselige Sachen.
Ja, vor allem ne, so dieser Unterschied so, oberflächlich und was unten drunter abgeht, das ist so.
Ja, genau, dieser sogenannte Eisbergeffekt. Ne? Man denkt so, ja, ach, ist alles nicht so schlimm. Und dann in der Tiefe ist es aber wirklich heftig. Weiß nicht, du kennst bestimmt auch die Ärzte, die da schon schwer mitgekämpft haben mit solchen Bissen.
Mit Katzenbissen, oh ja. Ja, ja. Also da kenne ich auch wirklich welche, die halt sagen, ich habe es weit bis zur Klinik. Ich weiß, bei uns in der Klinik wartet man lang und eine Bekannte hat mir dann erzählt, sie ist halt in die Hausapotheke und hat sich schnell Antibiotikum reingepfiffen, weil bei Katzenbissen, es ist halt Vorverdauung im Maulbereich, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Und ob da dann halt das Menschenfleisch verdaut wird, so eklig sich es anhört, oder halt das, was ja, es stimmt, ist einfach eine Vorverdauung, die im Maul stattfindet.
Ja, wenn man sich das so überlegt, das ist echt heftig. Ja.
Ja. Ja.
Nee, da haben echt schon einige Finger verloren oder wirklich monatelang damit gekämpft. Also uns war es auch so in der Klinik, wenn du gebissen wurdest, also egal wie voll der Notdienst war, du wurdest sofort ins Krankenhaus geschickt. Und zwar in genau eins, weil da wussten wir halt, die nehmen das ernst. Das ist so ein bisschen das Problem, auch wenn man als Mensch gebissen wird, dass manche Ärzte das nicht so ernst nehmen eben. Die wissen das gar nicht so genau.
Kenne ich tatsächlich aus der Hundeschule auch, wo ich dann immer wieder, du fährst sofort in die Klinik und zwar jetzt und hörst nicht auf deinen Hausarzt.
Ja.
Ja. Absolut. Ich hatte es auch schon. In beiden Händen tatsächlich hatte ich schon mal Bissverletzungen, weil ich zwei raufende Jungs getrennt habe. war unlustig, trotz Antibiotikum, kann ich nur definitiv sagen.
Boah, das glaube ich. Nee, da bin ich toi, 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 da bin ich bisher immer drum rumgekommen. Aber gut, ich bin auch schon lange aus der Praxis raus.
Ja. Genau, also unterm Strich bitte Bisswunden, egal ob jetzt bei dir oder im Hund, wir wollten mitgeben, nimm es ernst, auch wenn man sich denkt, ach, das ist doch nur da das kleine Löchlein, oder manchmal sieht man es gar nicht und denkt nur, ja, da ist irgendwie so alles voller Speichel im Fell. Ich bin da wirklich so, weiß ich nicht, gebrandmarkt. Ich habe es eben auch bei meinen Katzen schon und auch bei einem Hund, dass ich immer sage, Leute, geht bitte in die Praxis, lasst das zur Not ausscheren und richtig, richtig anschauen. Und wenn es halt so ist, dass man prophylaktisch erstmal auch Entzündungshemmer gibt, aber nee, da bin ich einfach eine Pinse, was das anbelangt.
Nee, bin ich voll bei dir. Also das sind einfach, man kann sich da so Probleme schaffen, wenn man das nicht ernst nimmt. Ich bin da voll bei dir, lieber einmal zu viel dann als einmal zu wenig. Mhm. Und da, also das ist auch so eine Situation, wo kein Tierarzt sagt, naja, ach Mensch, da hätte sie jetzt nicht in Notfall kommen müssen. Also nee, das sehen alle Tierärzte ein, dass das wirklich gemacht werden muss.
Ja. Ja. Genau, also du hattest eh schon, weil ich hatte mir noch vermerkt auf meinem Zettelchen, dass wir noch drüber sprechen, was so klassisch in die Sprechstunde gehört, aber du hast eh schon gesagt, so Impftermin und der hat seit zwei Wochen Durchfall. Also solche Sachen gehören eben lieber in die klassische Sprechstunde und zwar zu den Öffnungszeiten und nicht, ja, ich habe gerade frei, bei mir wird es gerade passen. Genau, weil das halt echt schwierig ist, generell mit den wenigen Kliniken und ja, all denen, die gerade noch Notdienst machen. Es ist so ein krasser Mangel da.
Ja, ja, wir sind hier in München echt verwöhnt, gell? Wir haben hier die volle Auswahl, wir finden immer jemanden. Aber ja, ich merke das auch, also wenn mich manchmal Leute anschauen, so, ja, okay, ist ja cool, aber also mein nächster Tierarzt ist eine Stunde weg, was mache ich denn da? Mhm. Ja, das ist echt hart. Das sollte natürlich einfach nicht so sein. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur Notdienst, sondern das ist auch ganz allgemein die tierärztliche Versorgung inzwischen. Gell?
Ja, aber ja, das stimmt. Man kann's
eben, also, ist ja einfach logisch.
Ja, wenn wir jetzt hier schon von Entlastung von Tierkliniken sprechen, lass uns doch mal über Prävention reden. Die Feiertage stehen vor der Tür. Also jetzt ja wirklich nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Welche Klassiker, sowas wie, ich sag jetzt mal Kakaovergiftung und das Xylit, der Birkenzucker, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon nicht mehr so unbekannt. Das hört man ja doch jedes Jahr.
Ja,
was warten da so für Gefahren, sage ich jetzt mal, gerade an so Feiertagen. Auf was sollten wir alles achten?
Ja, du hast ja schon gesagt, ne? Also unter den Naschereien, die ja so schön sind, da lauert tatsächlich einiges. Also Schokolade ist schon angesprochen. Aber wie du sagst, das wissen die meisten. Da ist eben das Problem des Theobromin. Das heißt, je dunkler die Schokolade, desto gefährlicher. Also auch da wieder nein wegen, also weil mich erreichen manchmal so E-Mails wie, oh nein, mein Hund hat 2 Stücke Milchschokolade gefressen. Das ist in der Regel nicht das Problem. Also ganz entspannt bleiben. Ja, Schokolade ist giftig, aber jetzt auch nicht wegen einer kleinen Kugel Schokolade Panik bekommen. Grundsätzlich kann man sich merken, also Backkakao, das ist was wirklich Gefährliches. Da reichen bei einem 10 Kilogramm Hund schon 2 Esslöffel für tödliche Symptome. Also potenziell.
Da gibt es auch einen Kakaorechner. Ich habe das gesehen. Es gibt im Internet, wenn man das.
Ja, genau.
Ja, dass man eben einmal googelt oder eben in die Suchmaschine eingibt, dass man so ein bisschen gucken kann, wie viel Gramm und wie viel Kilo hat mein Hund.
Genau. Ich habe auch auf fellamit.de habe ich auch, wenn man nach Schokolade sucht, findet man das mal so umgerechnet. Das Äquivalent, cool. So, okay, beim 10 Kilo Hund, wie viel Stückchen von der Schokoladentafel wäre das jetzt zum Beispiel. Also bei,
packe ich in die Shownotes.
Bei 10 Kilogramm Hund. Ja, genau. Bei einem 10 Kilogramm Hund wäre zum Beispiel eine Tafel so das Problem, wo dann Symptome wären. Also das ist schon relativ viel. Also ja, genau. Wenn der Hund Schokolade gefressen hat, einmal kurz googeln, da findet man wirklich ziemlich leicht inzwischen Informationen und dann kann man sich das einmal ausrechnen. Schwieriger ist natürlich, wenn er so ein Muffin oder sowas gefressen hat, aber da kann man es zumindest so abschätzen.
Mhm. Was war das?
Genau, Xylit. Ja. Xylit ist Birkenzucker, Xylitol oder wer es ganz genau wissen will, E967. Ich hoffe, die verstecken das nicht so. Ich hab da bisher nie so drauf geachtet, aber ich glaube, da steht dann schon meistens Xylit oder Xylitol oder Birkenzucker, oder?
Ja, also tatsächlich, weil das ja auch in Zahnpasta vorhanden ist und so. Also ich achte da sehr drauf. Ich hatte so einen Meister-Dieb-Hund, dementsprechend habe ich da echt extrem drauf geachtet und auch so Bonbons und Kaugummis, doch. Also ich würde sagen, es steht immer drauf, aber wie da die Vorschriften sind in Deutschland, so kann ich auch nicht sagen.
Dass da eben nur E967 steht, weil das wäre tatsächlich ein bisschen blöd, aber da muss man mal drauf achten. Genau, also bei dem ist eben das Problem, dass er halt kein echter Zucker ist, aber der Körper denkt, es ist Zucker und erhöht den Blutzucker. Und schüttet dann Insulin aus und dann ist es natürlich blöd, weil eigentlich war der Blutzuckerspiegel nicht erhöht. Und dann kommen die Hunde eben in den Unterzucker. Und ist natürlich nicht besonders gut. Und ein Leberversagen kann es auch geben bei einer höheren Dosis. Und da reicht eben schon sehr wenig. Also bei einem 10 Kilogramm Hund ist schon 1 Gramm Xylitol gefährlich. Das ist ja wirklich überhaupt nichts. Also gerade wenn ich back mit Xylitol, ich da echt aufpassen. Also wenn ich einen Hund hätte, ich würde definitiv nicht mit Xylitol arbeiten.
Machen wir auch nicht.
Nicht in der Wohnung.
Ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Also bei Erythrit soll es wohl so sein, dass die Menge viel, viel mehr ist, die vertragen wird.
Okay.
Also das machen dann einige, habe ich gelesen, dass sie dann halt statt Xylit damit backen. Aber bei mir ist das alles so ein heißes Eisen. Also ich finde gerade, wenn man eben sagt, durch Kinder, da fällt was runter oder wir lassen mal was stehen und der Hund ist es mittlerweile gewohnt, dass er viel Erfolg hat. Ich würde mich das never ever trauen.
Nee, definitiv.
Weil ich glaube, mittlerweile kennt jeder jemanden, wo der Hund daran gestorben ist, oder? Also, ich kenne mehrere Hunde.
Okay, krass. Nee, das kann ich jetzt nicht, aber ja, es ist einfach, es ist wirklich lebensgefährlich und es reicht so eine geringe Dosis. Also, das wäre es mir auch nicht wert. Das ist so ein bisschen wie Lilien bei Katzen. Das käme mir nicht ins Haus. Es gibt so Sachen, die muss man einfach nicht haben.
Mhm. Ja. Was noch? Was wartet noch so um die Feiertage?
Christstollen. Rosinen, Macadamia, finde ich, sind so zwei. Also, Christstollen ist auch ein bisschen gefährlich. Rosinen, denke ich, weiß, ne? Mhm. Weiß wahrscheinlich inzwischen jeder, dass das eigentlich getrocknete Trauben sind und Trauben wiederum gefährlich sein können. Das ist ja so eine Sache. Gell? Wir haben unseren Hund immer fleißig Weintrauben gefüttert. Damals, als ich noch klein war, ein Kind war, da wussten wir das gar nicht, dass Trauben so gefährlich sein können, weil nicht alle Hunde sind da ja empfindlich. Also manche kriegen Nierenversagen und manche können kiloweise Trauben fressen.
Ja.
Genau. Wenn man es nicht weiß beim eigenen Hund, würde ich es lieber lassen.
Bei meiner früheren Hündin, da war das auch so, dass sie immer beim Strauch draußen, weil bei uns wachsen hier Trauben, haben welche angepflanzt und die hat sich die auch immer selber gepflückt.
Ja, verrückt, gell? Ja. Gott sei Dank vertragen die es dann.
Ja. Ja, wie du sagst, aber ich würde auch nicht diesen Selbstversuch machen, ob mein Hund zu der Gruppe oder zu der Gruppe gehört.
Genau, nee, das definitiv nicht. Ja, genau. Und dann, was mir noch eingefallen ist, Macadamia-Nüsse eben, weil die sind auch ganz schön giftig. Reicht für ein 10 Kilogramm.
Wissen auch viele nicht, füttern sogar welche.
Genau. Mhm. Also ich meine, der Vorteil ist, die Symptome sind in der Regel selbstlimitierend. Das heißt, nach 12 bis 48 Stunden verschwinden die wieder. Aber die sind halt echt uncool. Also von Magen-Darm-Symptome über eine erhöhte Körpertemperatur bis hin zu neurologischen Störungen. Das möchte man eigentlich nicht. Und so viel braucht es da nicht. Also wenn ein 10 Kilogramm schwerer Hund so 3-4 Nüsse frisst, reicht es schon. Also 7 Gramm, ich bin jetzt mal von ausgegangen, es müssten so 3-4 Nüsse sein.
Ja, die sind ja groß.
Genau.
Ja. Und Pflanzen? So, ich meine, den Weihnachtsstern, den hat ja mittlerweile auch fast jeder auf dem Schirm.
Genau. Dann, was mir noch eingefallen ist, ist Frostschutzmittel. Das finde ich immer auch ganz schön gefährlich, wenn Frostschutzmittel Ethylenglycol enthält warte mal, ich habe gerade voll den Faden verloren.
Wobei da in Deutschland auch mittlerweile so Bitterstoffe zugesetzt werden sollen, aber ich weiß gar nicht, ob das eine Vorschrift ist.
Das
also
weiß ich auch
eigentlich
nicht.
Soll es so sein, dass es eben nicht mehr aufgenommen wird. Okay. Aber ich habe es eben auch schon gehört, dass Hunde so geschleckt haben, wo es auf dem Boden, wo man es halt so verkippt hat beim Nachfüllen beim Auto.
Was wohl auch so diese Kipppfosten bei Einfahrten, da wird das wohl manchmal auch in diese Vertiefung reingeschüttet, damit das nicht einfriert. Und wenn die Hunde da dann vorbeilaufen und eine Pfütze sehen und da dran schlabbern, dann ist das halt, können die sich da auch vergiften.
Ja, und auch das Streusalz, oder? Also
richtig.
Gerade wenn man in der Stadt ist und die Wege gefroren waren, weil das ja nicht einfach Haushaltssalz ist, wie sich jetzt so viele vorstellen, ne? Und wenn die Hunde dann richtig, richtig doll das abschlecken und je nachdem, wie viel Plüsch die auch zwischen den Pfotenballen haben, da setzt sich ja dann auch einiges fest. Und das kann auch richtig üble Verletzungen machen, wie das die Pfoten verletzt.
Ja. Also wir hatten tatsächlich wir hatten immer einen Eimer mit Wasser einfach im Flur stehen, im Eingangsbereich. Und wenn der Hund reingekommen ist, hat der einmal ein Pfotenbad bekommen. Wurden alle Pfoten einmal abgespült, dann war das ganze Streusalz weg. Und die Pfoten waren auch nicht mehr matschig. Also das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja, also es ist wirklich einiges. Und dann Lametta natürlich, wenn du einen Hund hast, der das frisst. Ach, da gibt's wirklich Weihnachtszeit, so schön sie ist gar nicht mal so ungefährlich für unsere Hunde und Katzen.
Ja, total. Also ich bin da wirklich ein Fan von Türgittern. Ich mag das hier nochmal einbringen. Und gerade dann vielleicht auch, wenn man sagt, kleine Kinder, die dann nicht so drauf achten, was sie fallen lassen beim Essen oder wo sie auch den Süßigkeiten-Teller rumstehen lassen. Es ist wirklich einfach für alle Beteiligten viel, viel besser, wenn man dann sagt, man bewahrt das alles, weiß ich nicht, im Esszimmer oder in der Küche auf und macht da ein Türgitter hin. Weil dieses dauernd aufpassen müssen, empfinde ich dann über Stunden viel, viel anstrengender, als einfach zu sagen, okay, ich mache da jetzt ein Türgitter, Hund kommt heute 0 Millimeter in die Küche und fertig ist.
Lustig, da sind Hunde eigentlich echt wie Kinder, oder? Weil wir mussten jetzt auch, wir haben ein größeres Kind und ein Baby, was jetzt gerade krabbelt. Haben wir gestern auch durchs ganze Wohnzimmer einmal quer ein Gitter gemacht. Weil es, wie du sagst, es ist so anstrengend, da immer drauf zu achten, dass nichts passiert. Dann lieber absperren.
Jetzt lass uns mal die Hausapotheke noch angehen, weil auch das ist ja, ne, Feiertage, dann ja, Praxiskliniken nicht erreichbar. Ich kann nicht mal eben schnell nachfragen. Und ich finde, die Hausapotheke ist auch was, was einfach ins Thema Vergiftung beim Hund gehört. Mhm. Was ist da zu bedenken?
Also ich bin ein großer Freund von der Grundregel, bitte nimm nur das, was auch wirklich für deinen Hund verordnet wurde oder zumindest grundsätzlich für Hunde gedacht ist. Und wenn ich es wirklich gar nicht lassen kann, gerade bei so Salben oder so, vorher zumindest einmal googeln, ob das wirklich in Ordnung ist. Das ist zumindest schon mal besser als nichts. Aber es gibt wirklich einige Sachen, die richtig gefährlich sind. Ein Klassiker sind Schmerzmittel, sowas wie Ibuprofen, Aspirin, Diclofenac. Ja, klar, die sind super für uns, die hat jeder daheim. Aber bitte bloß nicht für unsere Haustiere. Die sind einfach wirklich hochgiftig. Ja, Ibuprofen kann zum Beispiel zu Magen-Darmblutungen und zu Nierenschäden führen. Also bitte unbedingt Finger weg.
Du hattest bei der Hausapotheke jetzt schon über die Schmerzmittel gesprochen. Was ist noch dabei, an was wir denken müssen?
Ja, sehr gute Frage. Deswegen, ich habe auf Welle mit auch noch ein kleines E-Book, das man sich einfach kostenlos runterladen kann zu dem Thema. Also wer sich näher informieren will, einfach mal dort vorbeischauen. Aber im Grunde gehören ganz viele Sachen rein, die eh total einleuchtend sind. Also sowas wie Verbandsmaterial, eine gute Wundsalbe, Desinfektionsmittel, ebenfalls so ein Schonkostfertigfutter oder zum Beispiel auch ein Halskragen. Aber, und das finde ich ziemlich spannend, es gibt auch ein paar Sachen, die eigentlich erstmal wirklich ziemlich merkwürdig klingen, wie zum Beispiel Sauerkraut, ne? Weil das setzen wir Tierärzte gerne ein, wenn der Hund irgendwas Spitzes, Scharfes gefressen hat, was natürlich gefährlich für den Darm ist, wo wir den Hund aber auch nicht erbrechen lassen können, weil das ja sonst die Speiseröhre aufschlitzen würde. Also ich habe da mal eine Geschichte gehört, da ist jemand eine Schüssel mit Essen, ich weiß nicht, was drin war, irgendwas zu essen drin, runtergefallen. Und der Hund war da so scharf drauf, dass er sich halt sofort auf die Splitter gestürzt hat und all diese Splitter mit dem Essen drin aufgefuttert hat.
Meine Güte.
Und das ist natürlich so der absolute Super-GAU, weil du kannst ja nichts machen. Du kannst den Hund eben nicht erbrechen lassen. Dann schlitzt er sich die Speiseröhre auf. Du kannst aber auch nicht chirurgisch rangehen, weil du kriegst ja niemals alle Splitter daraus. Und was wir Tierärzte dann eben ganz gerne machen, ist dem Hund tatsächlich eine Dose Sauerkraut zu geben. Das wäscht man vorher einmal aus, dass es nicht so sauer schmeckt. Und dann zum Beispiel mit ein bisschen Feuchtfutter mischen und dann kriegt der Hund das zu fressen. Und im Idealfall wickelt sich dann halt das Sauerkraut um diese ganzen Splitter und schützt den Darm damit. Und tatsächlich funktioniert das erstaunlich oft. Also da gibt's ganz, ganz viele Berichte, dass es funktioniert. Das heißt, so eine Dose Sauerkraut ist tatsächlich was ich ganz cool für die Hausapotheke finde. So komisch das klingt.
Ja, das ist, glaube ich, ein Tipp, den ja viele geben. Auf der anderen Seite aber eben auch wieder so ein bisschen, ja, ich sag immer, an den normalen Menschenverstand appellieren und eben, ja, dennoch bitte bei sowas zum Notdienst gehen und das mit der Praxis oder der Klinik alles besprechen, Röntgenbild, was auch immer da dann gemacht werden sollte und eben nicht einfach nur darauf setzen.
Ja, gut, dass du es nochmal sagst, das stimmt.
Aber ja.
Sollte man vielleicht dazu sagen, genau, ist natürlich wirklich was unbedingt mit dem Tierarzt abgesprochen werden sollte. Und ansonsten, was Medikamente angeht, bin ich immer so ein bisschen, also klar, alles, was der Hund eh so täglich braucht, auch sowas wie ein Gabapentin für den nächsten Tierarztbesuch oder wenn du einen Allergiker hast, weiß ich nicht, ein kortisonhaltiges Spray. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, auch so Schmerzmittel, gut, klar, ich hatte auch immer was daheim, aber man muss da auch hier wieder wirklich gesunder Menschenverstand, also wirklich nur vor Sachen jetzt zum Beispiel, der Hund hat sich eine Kralle ausgerissen. Ja, da ist es natürlich in Ordnung, weil es tut halt weh. Okay, kann er ein Schmerzmittel kriegen.
Aber dann halt ein Schmerzmittel, was aus der Veterinärpraxis gekauft wurde.
was man explizit für diesen Hund bekommen hat, mit in Absprache mit dem Tierarzt. Am besten wirklich hingehen und sagen, hey, für meine Hausapotheke, ich hätte da gerne was. Was könnte ich denn da nehmen? Weil klar, wenn ich einen nierenkranken Hund habe, dann muss ich wieder was anderes nehmen. Genau, und eben wenn der Hund, sagen wir mal, der lahmt und ich weiß nicht wieso, auch dann würde ich kein Schmerzmittel geben, weil dann geht der eventuell aus der Schonhaltung raus und das kann eben noch schlimmer werden. Also wirklich nur sehr ausgewählte Sachen. Genauso Mittel gegen Durchfall bin ich auch nicht so der Riesenfan von. Klar, wenn ich jetzt so ein Sensibelchen habe, was den Darm angeht und ich weiß, okay, der reagiert auf Stress manchmal mit Durchfall, gut, dann kann ich natürlich schon sowas daheim haben. Aber ich würde jetzt nicht einem Hund mit Durchfall sofort ein Mittel dagegen geben.
Ja. Und jetzt in der menschlichen Hausapotheke, außer die Schmerzmittel, wo du gesagt hast, auf keinen Fall, was ist da noch, wo man halt wirklich sagt, ja, ich bin da wirklich immer ganz drastisch und sage immer, bitte lass die Finger komplett davon, weil wenn, dann muss es in Rücksprache sein, weil du gerade jemanden am Telefon hast, mit dem du dann durchgehst, was du quasi im Notdienst wie geben kannst, weil man ja auch die Dosierung nicht weiß. Ich bin da auch wieder die Übervorsichtige, weil wie schlimm ist das, wenn du eigentlich deinem Hund helfen magst und ja, dann dafür sorgst, dass er in der Klinik landet oder noch Schlimmeres.
Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Also wirklich im Zweifel immer mit dem Tierarzt reden und mit dem sprechen und das nur nach Rücksprache machen.
Okay. Ja, du hast vorhin auch schon erwähnt, du hast einen Erste-Hilfe-Online-Kurs entwickelt. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau wie du finde ich, dass eigentlich jeder Hunde- und übrigens auch Katzenhalter sich halt mit Erster Hilfe auskennen sollte. Und natürlich hat nicht jeder eine Praxis in der Nähe, die Kurse anbietet oder hat vielleicht auch irgendwie keine Zeit oder Lust, sich da mehrere Stunden am Stück hinzusetzen. Und deswegen dachte ich, okay, machst du einen Online-Kurs. Und da kann halt wirklich jeder bequem in seinem eigenen Tempo von zu Hause aus lernen. Und ja, da schauen wir uns eben neben so den allgemeinen Sachen eben die 24 häufigsten Notfälle an und haben, wie ich finde, auch noch ziemlich viel Spaß mit Rätseln, interaktiven Fällen und sogar Suchbildern. Also ja, habe ich extra darauf geachtet, dass es sehr abwechslungsreich ist und nicht eben nur Frontalberieselung. Meldet man sich einfach an und dann kann man das jederzeit machen, wann man das machen möchte.
Ja, voll cool. Ich packe auf jeden Fall mal den Link zu deinen Kursen. Du hast ja verschiedene entwickelt in die Shownotes. Und ja, falls du da Interesse hast, kannst du einfach mal schauen, was Iris da anbietet. Magst du zum Schluss noch was Wichtiges loswerden, worauf man so generell achten sollte? Also ich würde gerne noch sagen, so dieses Präventive, dass man eben tatsächlich für die Sicherheit des Hundes sorgt. Und das fängt so lapidar mit einer Leine an. Ich sehe so oft, wenn ich dann mal durch die Stadt gehe, Leute, die auf Gehorsam setzen, auf die Funktion des Hundes. Nee, der geht nicht über die Straße. Nee, der hat neben mir zu laufen. Aber ein Hund kann sich auch erschrecken. Und dann macht er einen Satz zur Seite. Oder auch die Flexileinen, die 8-Meter-Leinen, die, ja, 8 Meter nach vorne ist auch 8 Meter nach links oder rechts. Und dann ist der Hund quasi auf der anderen Straßenseite. Also das ist für mich auch so präventiv, ne? Dass man gar nicht quasi die erste Hilfe leisten muss, weil man darauf achtet, dass der Hund gesichert ist an der Straße, dass man einfach so diese natürlichen Gefahren schon mal minimiert. Ich bin auch eine, die immer wieder sagt, so öffentliche Hundewiesen. Ja, es kommt halt immer drauf an, was sind das für Hundewiesen. Wenn man halt weiß, das ist ein Ort, wo überall Leinenpflicht ist, außer auf dieser Hundewiese, ich würde da wahrscheinlich ja nicht so hingehen.
Ja, du sagst das, also Prävention ist tatsächlich, finde ich, auch das A und O. Und für mich ist so, das, worüber ich nie aufhören werde zu reden, sind Stöckchenverletzungen. Ja, weil leider gibt es immer noch so viele Leute, die ihren Hund ein Stöckchen werfen oder sie halt damit spielen lassen. Und wer das eben noch nicht weiß, da ist es eben das Problem, dass ich ein Ende in den Boden rammen kann und das andere im ungünstigsten Fall einmal quer durch den Hund. Und das ist jetzt auch wirklich nichts, was ach ja, ein bisschen übertrieben, ne? Es ist ja noch nie was passiert. Nee, das passiert leider wirklich oft. Also ich habe da mal einen Post zugemacht auf TikTok und wie viele Leute mir da geschrieben haben von wegen, ja, unserem Hund ist es auch passiert, der hat sich da ganz schwer verletzt oder ja, mein Hund ist dabei gestorben. Also das ist wirklich was, was oft passiert. Da kommen wirklich schlimme Sachen bei raus. Deswegen wirklich bitte nicht mit Stöckchen spielen lassen. Und falls doch mal was passiert, das ist so, das gilt für alle Fählungswunden. Also wenn ein Stock, ein Stück Metall, eine Glasscherbe oder irgendwas Großes im Hund drin steckt, bitte nicht rausziehen, unbedingt stecken lassen. Weil das ist wie so ein Korken, der so die Blutgefäße noch abdichten kann. Und wenn man den rauszieht, dann öffnen sich alle Schleusen. Also stecken lassen, gegebenenfalls mit einem Verband umpolstern und ab zum Tierarzt.
Also, wie du schon sagst, dass es absolut nicht selten ist. Das hat einfach jeder schon gesehen. Ich finde auch diese Seile, die es immer noch für, weiß ich nicht, ich glaube, 1 Euro überall zu verkaufen gibt und die gerupft werden, zerkaut werden und wo dann diese Seile abgeschluckt werden und dann ja, eben auch zu Darmverschluss und so weiter und so fort. Also ja, auch die gehören für mich auf die absolute No-Go-Liste.
Augen auf beim Spielzeugkauf, definitiv.
Ja, dann würde ich sagen, trotz all dem, was wir jetzt aufgezählt haben, wünschen wir ganz, ganz schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, Prävention ist definitiv, würde ich sagen, das große Stichwort und eben dann auch gucken, hey, im Notfall, wo kann ich überhaupt hingehen? Früher war man sich da so sicher, ne, dass man dachte, ja, irgendwo wird es ja wohl Tierkliniken geben, wir wohnen ja hier in Deutschland. Aber bitte da echt gucken, wo man da, und es gibt ja auch spezielle Feiertagsnotdienste, dass man sich da nochmal informiert, dass man da vorbereitet ist. Und ansonsten ist Prävention wirklich das Allerwichtigste.
Ja, definitiv.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Iris. Und ich wünsche auch dir und deinen Lieben natürlich wunderschöne Feiertage und bis bald.
Danke, dir auch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.